Wir wollen heute Morgen beginnen, uns einen Brief anzusehen, der an eine einzelne Person gerichtet ist, aber auch an eine Gemeinde gerichtet ist. Es ist der erste Timotheusbrief und der Paulus hat diesen Brief geschrieben. Und der Timotheus, er selbst, befand sich zu dieser Zeit in Ephesus. Und in Ephesus war der Paulus auch auf seiner dritten Missionsreise gewesen. Im Apostelgeschichte Kapitel 19 lesen wir davon, wie er in Ephesus über 3 Jahre lang gewirkt hat. Das sagt er dann im 20. Kapitel selbst auch in diesem Gespräch mit den Ältesten aus Ephesus. Und da lese ich uns Apostelgeschichte 20 aus diesem Gespräch mit den Ältesten von Ephesus einige Verse vor, bevor ich dann den Text im 1. Timotheus 1, die ersten 2 Verse lese. Also Apostelgeschichte 20 ab Vers 27. Kurz nachdem die Gemeinde gegründet war, innerhalb von diesen 3 Jahren, wo der Paulus dort auch gewirkt hat, in und um Ephesus, da hat er dann später auf dem Rückweg wieder nach Jerusalem sie noch einmal aufgesucht. Das Ganze hat so circa 55 nach Christus stattgefunden und zwischen diesem Gespräch und dem ersten Timotheusbrief liegen 10 Jahre, also 10 Jahre, wo die Gemeinde nun auch schon auf dem Buckel hat. Und jetzt hören wir aber einfach mal hin, was der Paulus den Ältesten von Ephesus da mitgeben möchte, als er auch noch mit ihnen spricht. Also Apostelgeschichte 20, Vers 27. Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die der Herde nicht schonen, und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Das waren also die Worte, die der Paulus dieser jungen Gemeinde mitgegeben hat, als er auf dem Rückweg nach Jerusalem war, am Ende seiner dritten Missionsreise. Wir sehen, dass also, ich lese gleich noch meinen Text in 1. Timotheus vor, wir sehen also, dass die neutestamentliche Gemeinde, obwohl sie in einer Zeit der Erweckung auch geboren wurde, keine Gemeinde war, wo es keine Probleme gab, sondern wir lesen, dass diese Gemeinde in Ephesus, wie auch die Gemeinde in Korinth, wie auch die Gemeinde in Kolosse, wie auch die Gemeinde an andere Orte, wirklich zu ringen hatte, zu kämpfen hatte, Nöte in diesen Gemeinden waren. Und es wundert uns ja auch gar nicht, wenn wir uns überlegen, dass eben da, wo Menschen sind, auch Nöte sind, Schwachheit ist. Und so haben die neutestamentlichen Gemeinden genau auch diese Schwachheit aufzuweisen, obwohl Leute wie der Paulus und Petrus und Johannes dort auch das Wort Gottes verkündigt habe. Nichtsdestotrotz sind diese Schwierigkeiten da. Und von daher ist es überaus interessant, einen Blick zu werfen in die neutestamentlichen Gemeinden hinein und auch in diesen Brief, diesen ersten Timotheusbrief, der eben zum einen gerichtet ist an einen Einzelnen, an eine einzelne Person, den Timotheus, aber auch an die Gemeinde in Ephesus. Wir wollen uns heute damit begnügen, dass wir den Gruß, den der Paulus aufgeschrieben hat, einfach mal miteinander durchlesen wollen. 1. Timotheus Kapitel 1. Ich lese die Verse 1 und 2. Der Paulus schreibt diesen Brief, nachdem er aus der Gefangenschaft entlassen wurde. Circa 65 nach Christus, das heißt also zwischen der Gründung der Gemeinde in Ephesus und diesem Brief liegen 10 Jahre. Und jetzt richtet er diesen Brief an den Timotheus, den er dort zurückgelassen hat, damit er auch mithilft, mitarbeitet. Und er richtet diesen Brief aber auch an die Gemeinde selbst in Ephesus. Ich lese uns jetzt diese ersten beiden Verse vor und danach möchte ich mit uns noch beten. 1. Timotheus 1, Vers 1 und 2. Paulus, so stellt er sich vor, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters, da ist der Vater gemeint, der durchaus auch als Retter angesprochen wird in der Bibel. Und wahrhaftig, er ist ein Retter. Nach dem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. An Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Und jetzt kommt also der Segenswunsch, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Ich möchte am Anfang ganz kurz mit uns gemeinsam beten. Lieber Herr, wir kommen zu dir. Heute sind wir es, die gegrüßt werden mit diesem Gruß. Und du richtest dieses Wort an uns. O Herr, nun gib du doch, dass wir es auch hören als Gottes Wort und Acht habe darauf. Und es mit in die neue Woche nehme und es weiter auch bewege in unserem eigenen Herz. Lass dein Wort sein, Herr, wie ein Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Ja, lass es wirke an uns und in uns, aber auch durch uns. Ach Herr, wir danken dir, dass wir es dir hinlegen dürfen. Wir sind ja selber gar nicht in der Lage, recht zu hören und auch zu bewahren und auch weiterzugeben. Tue du doch dieses Werk, Herr, an uns und in uns. Erbarme du dich über uns, unser himmlischer Vater, um deines Sohnes Wille, bitte wir dich. Und hilf auch mir, recht zu reden, zu deiner Ehre, und zum Siege auch für meine Geschwister. Amen. Amen. Diese ersten beiden Verse, dieser Gruß, den wollen wir miteinander heute Morgen betrachten. Und wir tun es auf folgende Weise, indem dass wir zuallererst einmal uns ansehen oder auch uns auch das anhören, was der Paulus über sich zu sagen hat. Und dann wollen wir darauf achten, was er über Gott sagt. Und dann wollen wir darauf achten, was er über Timotheus zu sagen hat. Aber nun beginnen wir damit, dass wir darauf Acht haben wollen, was er, der Paulus, über sich selbst sagt. Als er diesen Brief geschrieben hat, war er sicherlich schon über 60 Jahre alt. Und er hatte eine Zeit der Gefangenschaft hinter sich in Rom, die vielleicht jetzt nicht ganz so streng war wie eine Kerkerhaft in Philippi, wo er im innersten Gefängnis sich befunden hat. Aber nichtsdestotrotz, er war jemand, der auf der Abschussliste stand von dem römischen Weltreich, von den Herrschern, von den Machthabern. Und hinter ihm liege nun viele Jahre mühsamen Dienstes, wo er von den Menschen, die er besucht hat, geschlagen wurde, ins Gefängnis geworfen wurde, verachtet wurde, als Abschaum angesehen wurde, als das Auskehricht, den Dreck, ne, so berichtet er es einmal im ersten Korintherbrief, so viele Jahre des Dienstes für den Herrn Jesus Christus. 30 Jahre liege hinter ihm, wo er dem Herrn Jesus Christus nun auch folgt. Und nun sagt er am Anfang etwas, Paulus, Apostel Jesu Christi, was sicherlich seine Stellung auch aufzeigen soll und damit ihm den Weg ebnen soll, dass er gehört wird von dem Timotheus und der Gemeinde in Ephesus. Aber es liegt eben noch viel mehr hinter dem, was er da sagt, wenn er sagt, Apostel Jesu Christi. Er sagt eben damit, ich bin immer noch auf dem Weg. Hätte man jetzt eine Zeitmaschine und könnte die Uhr 30 Jahre nach vorne bewegen. Manche wären dann schon nicht mehr hier auf der Erde, aber die jetzt noch leben würde in 30 Jahren, würde sie noch mit dem Herrn gehen? Würde sie noch auch in 30 Jahren diesem Herrn folgen? Wie würde es aussehen? Würde euch das selbst interessieren? Wie sieht es in 30 Jahren in unserem Leben aus, wenn wir dann noch am Leben wären? Würde wir dann auch, wie der Paulus es sagen könne, ja, ich bin jemand, der immer noch auf dem Weg mit Jesus ist. Ich bin immer noch unterwegs, ich bin immer noch jemand, der gesendet wird von ihm, der seine Bewegung von ihm erhält, der seine Berufung von ihm hat und der um seine Berufung auch weiß. Das ist doch eine Frage, die einen so persönlich auch bewegen kann. Da muss ich ja nicht einmal 30 Jahre nach vorwärts gehen, in die Zukunft eilen. Da kann ich mir durchaus mal die Frage stellen, wer gibt mir eigentlich die Gewissheit, dass ich in der kommenden Woche noch für Jesus Christus unterwegs bin? Wer zeigt mir eigentlich meine Sendung? Und wer hilft mir, meine Berufung auch wahrzunehmen? Wie war das denn bei dem Paulus gewesen? Wer hat ihm denn erklärt, wie sein Leben aussehen soll und was er tun soll? Er war doch auf einem ganz anderen Weg gewesen. Er war auf einem Weg gewesen, wo er die Gemeinde verfolgt hat, die Christen ins Gefängnis hat verlassen. Und dann erschien Jesus Christus in seinem Leben. Damit fängt alles an. Jesus Christus erscheint in unserem Leben. Wir können nicht in den Himmel gehen und ihn herunterholen. Wir können auch nicht von uns aus dies nun bewirken. Es ist uns unmöglich. Er muss zu uns kommen. Er muss in unser eigenes Herz kommen und dort einziehen. Und muss sich uns offenbaren, so wie er sich dem Paulus vor den Toren von Damaskus offenbart hat. Und dann heißt es für uns, jetzt haben wir erkannt, wer der Herr ist. Und jetzt haben wir eine Berufung, so wie der damals der Paulus dann auch eine Berufung bekommen hat, wie er als Apostel ausgesendet wurde. Apostel heißt ja nichts anderes wie Gesandter. Apostello, senden. Jemand, der gesandt ist, jemand, der berufen ist, jemand, der von Gott in Bewegung gesetzt wurde. Wer garantiert mir, dass ich heute und morgen wirklich von Gott bewegt werde und nicht von dieser Welt oder von irgendwelchen anderen Wünschen in meinem eigenen Herzen, die ich habe? Es gibt nur einen einzigen, der dies garantieren kann, der dies bewirken kann, und es ist der Herr Jesus Christus selbst. Er kann es bewirken in meinem eigenen Herzen. Er kann mich berufen und mir diese Berufung erhalten und sie mir bewahren, dass ich über eine lange Zeit hinweg wirklich auch treu bin, ihm diene, ihm folge, dass ich immer noch bewegt werde von ihm. Er ist in der Lage, das zu tun, und er hat es beim Paulus getan. Nach 30 Jahren, nach ganz viel Mühe und Laste, sagt er immer noch: Paulus, Apostel Jesu Christi. Und damit rühmt er zugleich Jesus Christus. Ich habe nicht das Anliegen, aus euch irgendwelche Menschen zu machen, die von sich aus selbst nun eben versuchen, gute Menschen zu werden. Das könnt ihr nicht, so wenig wie ich es kann. Aber ich habe das Anliegen, euch in Verbindung zu bringen mit Jesus Christus und euch das immer wieder aufs Herz zu legen. Ohne ihn geht gar nichts. Ihr könnt euch drehen und wenden und strecken und könnt versuchen, was immer ihr wollt. Ihr werdet ohne ihn euch nicht bewegen können, ihm hinterher, ihm folgen können, ihm dienen können. Ihr braucht ihn. Ihr braucht ihn mehr als alles andere. Und das muss er uns erst mal klar machen. Wenn wir das verstanden haben, suchen wir ihn dann auch auf. Dann tun wir das von uns aus, dann ist es eben so, dass die Bibelstunde, die Gebetsstunde, der Gottesdienst nicht einfach so eine Pflichtveranstaltung ist, sondern es ist eine Sache, die ich brauche für mein Leben, so wie esse und trinke. Die Bibel, das Gebet sind Dinge, die wir dann als etwas ansehen, die wir einfach nötig haben, weil wir zu Jesus gehören, weil wir das brauchen, um leben zu können. Wir können nicht anders leben, wir können nicht irgendwo anders hingehen. Nur er hat diese Worte des Lebens. Das macht ein Kind Gottes aus. Und das wünsche ich mir ganz arg, dass es uns ausmacht, dass es bei uns heißt, ich bin immer noch unterwegs für Jesus. Manchmal rostet es ein, manchmal ist es etwas, was verloren geht. Manchmal kann auch unser Leben eine Eigendynamik bekommen, können wir von ganz vielen anderen Sachen bewegt werden auf einmal. Und dann ist es gar nicht schlecht, dass man sich mal kurz hinsetzt und sich Gedanken macht, für wen oder für was lebe ich eigentlich? Wer bin ich? Wessen Berufung gehe ich hinterher? Wer ist derjenige, der mich sendet? Was ist eigentlich meine Botschaft? Fragt euch das mal ganz persönlich. Seid ihr bewegt von Jesus Christus? Ist Jesus Christus für euch das Leben? So hat der Paulus das hier auch zum Ausdruck gebracht am Anfang dieses Briefes, als er diesen Brief so an den Timotheus geschrieben hat. Ich bin es, Paulus, Apostel Jesu Christi. Jesus Christus bewegt mich immer noch. Und er bewegt mich immer mehr. Es ist schön, wenn man das im Alter sagen kann. Jesus Christus bewegt mich immer mehr. Das ist gar nicht selbstverständlich. Es kann Gewohnheit werden. Alles kann Gewohnheit werden. Meine Gebete können Gewohnheit werden. Es sind immer dieselben Worte. Es kommt nichts Neues mehr hinzu. Ich schaue gar nicht mehr richtig auf Jesus und erblicke gar nicht mehr das, was er mir vielleicht auch zeigen möchte, Neues von ihm in seinem Wort zeigen möchte. Es ist nicht selbstverständlich, im Alter mit Jesus erfüllt zu sein, sondern es ist Gnade. Es ist ein Geschenk, wenn ich im Alter immer noch Neues an dem Herrn Jesus Christus entdecke, in der Bibel, im Alter und im Neuen Testament. Und wenn ich mich daran freue und wenn ich versuche, es mit eigenen Worten für mich zu formulieren, mit neuen Worten, die ich vielleicht vorher noch nie so gesagt habe. Herr, heute habe ich gelesen, dass dein Haupt wie Feingold ist. Habt ihr das schon mal im Herrn hingelegt? Das steht in dem Hohelied und wird über Salomo berichtet. Und seine Augen sind wie Tauben am Wasser. Können wir das nicht dem Herrn Jesus sagen? Gibt es nicht ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, ihn zu loben und ihn zu preisen? Die Bibel ist voll davon. Und sie lädt uns ein dazu, dass wir das tun, dass wir ihn noch mehr entdecken, dass er uns kostbar wird, dass er einzigartig ist. Dass er für uns immer größer und schöner wird und nicht gewohnheitsmäßig nur angebetet wird. Das kann etwas sein, was passieren kann. Wir sind aufgeregt über ganz andere Dinge, was wir in den Nachrichten hören, was uns Freunde erzählen, was in der Familie passiert, was am Arbeitsplatz geschieht. Das vermag uns vielleicht viel mehr aufzuregen als Jesus Christus. Hier steht jemand vor uns, der von Jesus Christus ergriffen ist und für Jesus Christus lebt und für Jesus Christus sich hat schlagen lassen und für Jesus Christus seine Zeit aufgewendet hat. Er hätte in der Welt unwahrscheinlich viel erreichen können. Er war von immenser Intelligenz. Er hatte immense Fähigkeiten gehabt. Aber er war bereit dazu, das alles aufzugeben und wie ein Abschaum, wie auskehricht für diese Welt dazustehen. Nur aus dem einen Grund, weil Jesus Christus ihm so wertvoll geworden ist. Es wird sich auch in unserem Leben zeigen, immer wieder neu wird es deutlich und sichtbar werden, wie im Alltag nun wirklich der Wert des Herrn Jesus Christus ist, also wie wir ihn bewerten. In der Börse geht es hoch und runter. Im Leben eines Christen kann das durchaus auch sein. Als wir den Herrn Jesus Christus kennengelernt haben, war er für uns alles. Und wir waren von mit 100% dabei. Wir waren so ergriffen in unserem eigenen Herzen von ihm. Aber das kann nachlassen. Das kann wirklich nachlassen. Und dann ist die Bibellese und das Gebet nichts Aufregendes mehr. Nichts Außergewöhnliches mehr. Es ist eigentlich eher so etwas wie, man muss es tun. Versteht ihr? Aber hier steht jemand vor mir, mit dem Paulus, als er diesen Brief an den Timotheus, an die Gemeinde von Ephesus geschrieben hat, der zu mir sagt, Timotheus, ich bin jetzt 30, also das schreibt er nicht wörtlich, aber das können wir dahinter sehen, ich bin jetzt über 30 Jahre dem Herrn Jesus gefolgt und ich bin immer noch von ihm ergriffen. Und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Und er ist mein Erlöser. Und ich habe immer noch Befehle, die ich von ihm bekomme. Befehle, die ich vom himmlischen Vater bekomme. Nach dem Befehl Gottes bin ich ein Apostel Jesu Christi. So erklärt er es hier. Befehle. Wer erteilt Befehle? Der, der über mir steht. In meinem Beruf habe ich Vorgesetzte. Aber diese Vorgesetzte haben wieder Vorgesetzte. Und diese Vorgesetzte haben weitere Vorgesetzte. Und ganz oben steht der lebendige, dreieinige Gott, der allem gebietet. Befehle. Es ist ein großer Fortschritt, wenn wir von unserer Seite aus sagen, Herr, hilf mir noch besser zu gehorchen. Hilf mir besser hinzuhören. Hilf mir besser, deine Befehle wirklich auch zu erkennen, sie zu lieben, sie zu achten und sie ernst zu nehmen. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn hier jemand vor uns steht und sagt, also ich bin immer noch unterwegs für den Herrn und da ist noch der Befehl Gottes, der mein Leben in Bewegung setzt, dann sagt er uns damit etwas ganz Außergewöhnliches. Er erklärt uns, das ist für mich immer noch die Order, die mich bewegt. Und jetzt müsst ihr euch überlegen, gegen diese Befehle, die er von Gott bekommen hat, stehen viele andere Befehle, die die Welt ihm auch geben wollte. Ihr könnt es ja nachlesen in der Apostelgeschichte, ist ja ganz einfach nachzulesen. Ganz oft wurde er aufgefordert, den Mund zu halten, aufzuhören. Man hat ihm Befehle gegeben. Man hat auch in seinem Leben gesagt, also das erwarte ich jetzt ganz einfach von dir. Und Paulus hat dann gesagt, ich stehe unter einem höheren Befehl. Bei euch, bei mir, bei uns bleibt es nicht aus. Das wird genau so sein. Diese Welt will nicht wirklich auf Gott höre. Ganz im Gegenteil, sie will uns hinter sich herziehen. Sie möchte, dass wir eben ihr folgen. Sie will ganz einfach, dass wir tun, was sie sagen. Schau mal, das ist gut. Das musst du aber auch gut finden. Und wenn ich dann sage, aber weißt du, ich gehöre zu Jesus und Jesus gefällt es gar nicht, dann ist das wirklich etwas, wo du dieser Welt ins Gesicht springst und wo du von deiner Seite aus sagst, also weißt du, ich stehe unter einem anderen Befehl. Das wird dir keine Freunde bringen. Das wird dir Ablehnung bringen. Vielleicht kostet es dich sogar irgendwann einmal in Zukunft in den Christen ganz allgemein ihren Arbeitsplatz. Dass sie sagen, wir gehören zu Jesus. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist ja nichts Neues, das gab es ja in der Kirchengeschichte ganz oft schon. Aber was ist der Befehl für heute und für morgen? Hat der Herr heute einen Befehl für dich? In der Bibel heißt es zum Beispiel, dass heute der Tag des Herrn ist. Der Ruhetag. Und dass dieser Tag von Gott geschaffen wurde, um uns zur Ruhe zu bringen. Also nicht nur, dass man die Füße hochlege, sondern zu sich in die Ruhe zu bringen. Er ist ein Vorbild für die ewige Ruhe der Heiligen. Das ist ein Befehl. Ich habe diesen Tag geschaffen als Ruhetag. Jetzt können wir sagen, ach, so weißt du, Herr, wenn ich jetzt nachher die Gemeinde verlasse, dann habe ich mein eigenes Programm. Dann kümmert mich das wenig, was du da auch möchtest. Ich habe schon meine eigene Idee. Ich mache das und jenes. Und also, das musst du schon verstehen. Ich habe einfach so viel zu tun. Das können wir sagen, natürlich. Aber wäre es dann noch so, dass wir wirklich den Befehl Gottes achten? Dass wir ihn schätzen? Dass wir sagen, ja, Herr, ich möchte versuchen, diesen Befehl auch ernst zu nehmen. Es ist für uns alle ein Kampf. Ich weiß das von mir, von meinem eigenen Leben und ihr wisst es von eurem Leben. Aber heute möchte der Herr uns ermutigen, diesen Befehl ganz neu, allgemein ernst zu nehmen und es als ein Befehl zu sehen, der über allen anderen Befehlen steht. Am Ende werden wir nicht vor unserem Chef stehen, der über unser ewiges Leben oder über unsere ewige Verlorenheit entscheidet. Er wird es nicht sein, der uns dann in den Himmel einlässt und sagt, also schau mal, was ich für dich erworben habe. Ganz im Gegenteil. Er steht ja selber vor dem Herrn aller Herren. Also dementsprechend ist es ganz gut, sich auch in einer Art und Weise zu verhalten, die nun dem Befehlshaber Gottes als Befehlshaber entspricht. Das gilt es zu lernen und da gilt es zuallererst, wie gesagt, wahrzunehmen, wo wir noch zu kämpfen und zu ringen haben, wo es uns noch so schwer fällt, überhaupt diese Befehle zu erkennen und ernst zu nehmen. Aber ich möchte noch ein bisschen weitergehen, ob wir den dritten Punkt von unserem Text noch schaffen, weiß ich nicht. Aber den zweiten möchte ich auf jeden Fall noch mit uns gemeinsam ansehen. Also jetzt haben wir gesehen, was der Paulus dem Timotheus als Anfangsgruß schreibt und über sich selbst auch erklärt. Ich bin Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Befehl Gottes. Aber jetzt erklärt er oder sagt auch etwas über Gott. Und was er über Gott sagt, das macht wirklich auch Sinn, sich das auch anzusehen. Er sagt nicht nur Paulus, Apostel Jesu Christi nach dem Befehl Gottes, sondern er sagt unseres Retters und des Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist. Das Wort Retter, was hier steht, macht nur Sinn, wenn ich verloren bin. Also wenn jetzt jemand hier reinkommen würde und würde uns umarmen und würde sagen, du, ich muss dich retten, dann würde wir sagen, weißt du, du bist ein bisschen blemblem übergeschnappt. Ich sitze hier, mir geht es gut, ich höre eine Predigt zu, ich brauche doch jetzt keine Rettung. Also das würde ja Sinn machen, nur dann, wenn wir jetzt irgendwo im Meer, im Ozean, mitten im Sturm, auch im Wasser uns befinden und wir wären dabei zu ertrinken, dann macht es wirklich Sinn, dass man von Rettung spricht. Und das ist das, was der natürliche Mensch in seinem Leben, wenn er geboren wird, mit sich bringt. Er ist verloren. Es wird heute gar nicht mehr verkündigt. Heute wird gesagt, du kannst dich entscheiden. Du hast es in deiner Hand. Der Herr Jesus macht dir ein Angebot, aber du bist es, der einschlagen muss. Sonst kann der Herr Jesus gar nichts tun. Niemand kann zu mir kommen, sagt der Herr Jesus, es sei denn, der Vater zieht ihn. Das ist die Wahrheit. Die Lehre von der Verdorbenheit des Menschen, von seiner Verlorenheit, wenn ich sie nicht ernst nehme, kann es sein, dass Jesus nur für mich ein Anhängsel ist. Ich merke gar nicht, wie verloren ich bin. Ich merke gar nicht, wie schwach ich bin, wie elend ich bin, wie wenig ich in der Lage bin, überhaupt irgendetwas zu tun, dass ich einen Retter brauche. So beginnt alles, dass ich meine Verlorenheit wahrnehme. Und dann rufe ich, Hilfe, Hilfe! So ruft der, der in Not ist, der verloren ist. Der sagt nicht, ach, könnte sie vielleicht sich ein bisschen Zeit nehmen, um bei mir vorbeizuschauen. Es würde vielleicht auch übermorgen noch gehen. Sondern der sagt, wenn ich jetzt nicht wirklich gerettet werde, gehe ich verloren. Das bewirkt Gott in seiner Gnade an unserem Herzen, wenn er uns erweckt, dass wir sehen, wir sind verloren und wir brauchen Rettung. Und nur einer, nur ein einziger kann uns retten. Und das ist der Herr Jesus Christus. Aber jetzt geht es ja weiter mit dem Retten. Gell? Also das ist ja nicht nur so, dass dieses Retten etwas ist, was am Anfang so geschehen ist, sondern es ist etwas, wovon der Paulus einmal sagt, Gott hat ihm das erklärt, damit er nicht seine Zuversicht auf sich selbst setzt und als seine eigene Kraft und sein eigenes Vermögen. Gott hat ihn in eine Lage gebracht, wo er ganz verzweifelt war, damit er begreift, dass nur er ihn retten kann. Und das sagt er als Kind Gottes, 2. Korinther 1. Und das ist etwas, wo wir alle miteinander manchmal uns verselbstständigen. Wir machen das dann selbst. Wir sind selber gute Christen. Wir können, wie Kinder es können, wisst ihr das, wenn ihr selber Kinder habt, dann wisst ihr das ganz genau, Kinder können einfach etwas nachsagen. Sie lernen es von den Eltern und sie sagen es nach. Und so machen es auch manche Christen, sie sagen einfach Dinge nach. Sie haben es nicht in ihrem Herzen. Sie sagen es einfach nach. Sie wissen schon, was man sagen muss, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Sie können Mutter und Vater beeindrucken. Aber als Kind Gottes, wenn ich wirklich zu Jesus Christus gehöre, ist das etwas, was den himmlischen Vater nicht arg bewegen wird, wenn ich nur etwas nachsage, was ich nicht im eigenen Herzen habe. Und deswegen zeigt mir der Herr Jesus in meinem Leben, wenn ich ihm folge, wie schwach ich bin. Er zeigt mir das fortwährend. Die, wo wirklich auf der Suche nach ihm sind, werden das fortwährend von ihm gezeigt bekommen, wie schwach sie sind. Wie wenig sie vermöge von sich aus. Wie viel Versager in ihrem Leben noch da ist. Und dann wächst das Wort Rettung an, also Qualität. Es bekommt Kraft, es bekommt eine größere Bedeutung für den Christen. Es wird immer gewichtiger in seinem eigenen Leben. Rettung, Retter. Es wird immer schöner und köstlicher, dieses Wort. Es wird die Tageslosung für jeden Morgen, Herr, rette mich. Während der selbstbewusste Christ, der sein Programm abspult, wie ein Kind einfach nur nachsagt, der steht morgens auf und sagt, Herr, ich möchte dir heute folgen. Und dann geht er, macht die Türe zu aus seiner Wohnung, Haus. Er hat alles vergessen. Er folgt nicht mehr am Herrn. Er muss nicht mehr gerettet werden. Er geht seinen eigenen Weg in seiner eigenen Kraft und macht seine eigene Sache. Der Herr rettet uns. So bringt er uns nach Hause in die Herrlichkeit. Der Herr, er verändert uns in diesem Rettungswerk. Er ist der Retter. Das ist ja die Hoffnung, wenn ich dann selber zerschlagen bin. Wenn ich dann selber bei mir angekommen bin und gemerkt habe, mein ganzes Gebet, mein ganzes Bibelstudium ist ja nur eine Farce. Es ist ja nur wie ein kleines Kind, was etwas nachsagt. Dann ist es wunderschön zu wissen, er ist der Retter. Herr, hilf mir, dass ich dein Wort lieb haben kann. Hilf mir, dass ich beten lerne. Hilf mir, dass ich dich lieben lerne. Du bist der Retter. Das darf ich ihm dann sagen. Das wird einem dann ganz wichtig. Da freut man sich darüber, dass er der Retter ist. Da freut man sich darüber, dass er einem aushelfen kann, dass er einem das geben kann, was man selber gar nicht hat. Und wir haben nichts von all dem, was wir haben sollte, von uns aus. Manchmal zeigt der Herr uns, wie lieblos wir sein können. Das ist auch eine Lektion, die er uns beibringen kann und wo er uns dann am Ende eines Tages dastehen lässt und uns also dann klar macht, weißt du eigentlich, wer du bist? So kannst du sein. Aber weißt du auch, was ich aus dir machen kann? Das ist jetzt das, wo er uns lockt, wo er uns sagt, weißt du, dass ich der Retter bin? Wenn ich das noch mehr und mehr verstehe, der, der in der Erkenntnis wächst, der Wahrheit, dass der Herr Jesus der Erretter ist, der hat immer ein größeres Verlangen nach ihm. Der, der nur nachplappert wie ein Kind, kann ohne Jesus leben. Es ist für ihn, es ist nicht der Retter. Leben tue ich selbst. Meine Arbeit mache ich selbst. Aber der andere sagt, Herr Jesus, wenn du heute nicht in meiner Arbeit mir beistehst, geht alles der Bach runter. Wenn du mir nicht heute hilfst in der Gemeinschaft, zu Hause, in der Familie, egal wo es immer ist, in der Gemeinde, es kann nicht gelingen. Herr, ich brauche deine Rettung. So ist der, der um seine Schwachheit weiß, der, der am allermeisten schon gewachsen ist. Und der, der noch glaubt, dass er stark ist, der muss noch ganz viel auch lernen und verstehen. Aber es geht nicht nur darum, dass der Herr der Retter ist. Er ist auch der Herr und er herrscht. Und das darf auch meine Hoffnung sein. Und weil er herrscht, ist er eben meine Hoffnung. Ich möchte das am Schluss ganz besonders euch noch mitgeben. Der Paulus sagt über den Herrn Jesus Christus, dass er unsere Hoffnung ist. Und auch hier, wenn wir uns betrachten und mal mit uns so selber, nicht ins Gericht gehen, aber uns einfach uns hinsetzen und uns Gedanken machen, und uns die Frage stelle, was ist eigentlich meine Hoffnung? Und dann können wir das für uns selbst auch, also diesen Satz weiterführen, meine Hoffnung ist. Dann kommen wir ganz oft entweder, dass ich, oder es kommt dann, dass ein anderer. Das geht mir genauso, wie es euch geht. Meine Hoffnung ist, dass ich oder meine Hoffnung ist, dass ein anderer irgendetwas tut. Aber jetzt frage ich euch einfach mal, was passiert eigentlich, wenn weder ich noch der andere etwas tut? Was ist dann? Also, wenn weder ich noch der andere Grund zur Hoffnung gibt. Ich schaue auf mich und bin hoffnungslos. Ich schaue auf den anderen und werde vielleicht noch mehr mit Hoffnungslosigkeit erfüllt. Dann ist es wirklich bei ganz vielen so, dass ich selber hoffnungslos werde. Was ist deine Hoffnung? Setz dich mal hin und versuch mal, dir selber darüber klar zu werden. Worauf setzt du eigentlich deine Hoffnung? Eines ist ganz gewiss, wenn du selbst deine Hoffnung bist, das geht vielleicht noch gut, solange du einigermaßen jung bist und ein bisschen erfolgreich bist in deinem Leben, dann kannst du dir das noch selber einreden, ja, ich kann schon was erreichen. Aber es wird der Tag kommen, wo deine Kräfte abnehmen. Es wird der Tag kommen, wo es um dich herum dunkler wird. Es wird der Tag kommen, wo in deinem Herzen Ängste anfangen zu existieren. Und dann bist du schlecht dran, wenn du deine Hoffnung auf dich gesetzt hast. Es wird ein Tag kommen, wo Menschen um dich herum nicht so sich verhalten, wie es für dich erwartet worden wäre. Also wo du gesagt hast, das ist meine Hoffnung, dass er so sich entwickelt. Deswegen gilt es, das zu lernen. Es gilt, es zu lernen, nicht ich bin die Grundlage meiner Hoffnung und auch der andere ist nicht die Grundlage meiner Hoffnung. Wenn der andere versagt, muss ich aus dem Grund nicht hoffnungslos sein. Wenn ich versage, muss ich auch nicht hoffnungslos sein. Das ist christliche Botschaft, das ist Evangelium. Meine Hoffnung ist Jesus Christus. Ich muss nicht verzweifeln, wenn ich von mir aus versage. Ich muss nicht verzweifeln, wenn um mich herum lauter Versager ist. Sondern ich darf Hoffnung haben, weil Jesus Christus meine Hoffnung ist. Das ist was Substanzielles. Das muss ich mir aber immer wieder neu erarbeiten, weil der Widersacher möchte immer wieder, dass ich auf mich selber schaue, dass ich auf den anderen schaue und dass ich dann, weil der andere oder ich selbst versage, ja, dann bin ich traurig. Keine Hoffnung mehr da. Aber was hat uns Abraham gelehrt gegen Hoffnung, wo er selbst nicht mehr zeugungsfähig war und seine Frau nicht mehr empfängnisbereit war, zu hoffen? Warum? Weil Gott ihm eine Verheißung gegeben hat. Und dahin wird der Herr uns immer wieder führen. Er wird uns alles aus der Hand nehmen. Dass wir aufhören müssen, uns zu vertrauen und auf uns unsere Hoffnung zu setzen. Er wird uns auch alles vertrauen um unsere Menschen herum, also in die um uns herum, die wir vielleicht lieben, manchmal nehmen. Nicht immer, aber manchmal macht er das. Dass wir auch daran verzweifeln, dass wir auch dann sehen, da kann ich gar nicht irgendwo Hoffnung daraus gewinnen. Und das macht er nur aus dem einen Grund, dass wir das verstehe und begreife, Hoffnung ist für mich, das ist dann das, was wir lernen sollen, gleichbedeutend mit Jesus Christus. Meine Hoffnung ist Jesus Christus. Das ist meine Hoffnung für mich, mein Leben. Das ist meine Hoffnung für meine Familie, für meine Ehe. Das ist meine Hoffnung für meine Arbeit. Das ist meine Hoffnung für alles, was es, also bis in alle Ewigkeit, was dieses Leben betrifft. Er herrscht, er ist Herr, er regiert. Jemand als Hoffnungsträger zu haben, der auf dem Thron sitzt, ist viel besser, als jemand als Hoffnungsträger zu haben, der immer schwächer wird. Also ist das ganz wichtig. Und das blinkt nun hinein als wunderbares Licht in die Gemeinde in Ephesus. Jesus Christus, unsere Hoffnung. Da steht dieser junge Christ, dieser Timotheus, der damals, also, ja, wie alt war er gewesen, seit 30, 40 so, immer noch relativ jung. Umgeben von vielen Schwierigkeiten und Kämpfe, davon lesen wir dann im 1. und 2. Timotheusbrief. Und jetzt sagt Paulus ihm, weißt du, Timotheus, Christus ist unsere Hoffnung. Als Gemeinde. Wenn ich jedes Mal, wenn Reihe leer bleibe, also wenn jetzt Leute nicht kommen, traurig bin, dann setze ich doch jedes Mal meine Hoffnung eigentlich nur auf Menschen und sage, ich bin glücklich, wenn jemand funktioniert und unglücklich, wenn er nicht funktioniert. Mache ich es ja nicht anders wie die Welt, wie die Vereine. Wenn die Kassen gefüllt sind und die Ränge voll, sind alle zufrieden. Und wenn nicht, sind alle aber nicht zufrieden. Nein, meine Hoffnung ist Jesus Christus für uns, für unsere Gemeinschaft, für unser Vorangehen. Und wenn ich versage oder wenn ihr versagt, dann will ich jetzt nicht hergehen und sage, jetzt muss ich aber, was weiß ich was, alles auch anstellen, damit es jetzt also damit da mal ordentlich jemand auf den Tisch legt, sondern dann sage ich, nein, Jesus Christus ist meine Hoffnung. Und es treibt mich und soll uns ins Gebet führen. Wir haben das vor der Gebets- oder vor der Bibeltage auch erleben dürfen, wo wir uns extra mal Zeit genommen haben, zu beten, extra zusammenzukommen, was der Herr uns an den Bibeltagen geschenkt hat und wie viele doch auch gekommen sind. Und das möchte er in diesem neuen Jahr auch, dass wir umso mehr zu ihm kommen, umso mehr ihn aufsuche, wenn wir jetzt sagen, ach, mir geht es nicht gut oder dem anderen geht es nicht gut, dass wir den Herrn Jesus bestürmen. Herr Jesus, du bist unsere Hoffnung. baue auf, ziehe, leite an, führe zurück, stärke uns, segne uns, rette, hilf. Das ist dann also etwas, was ihn ehrt. Das ist etwas, wo wir dann selber auch Hoffnung behalten. Und die brauchen wir. Stellt euch vor, wir kommen alle zusammen und jeder lässt den Kopf hängen. Das ist doch schrecklich, wäre ganz schrecklich, wenn das so wäre. Aber wenn wir alle von dem Herrn Jesus Christus erfüllt sind, haben wir Hoffnung, weil er unsere Hoffnung ist. Und dann können wir sagen, ganz egal, was ich jetzt sehe, weil hier der Herr ist, darf ich Hoffnung haben. Und so wollen wir in die neue Woche gehen, persönlich, in unserem eigenen Leben, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, egal wo wir auch immer sind, dass wir sagen, Herr, du bist unsere Hoffnung und deswegen darf ich Hoffnung haben. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und mit uns gemeinsam beten. O Herr Jesus, wir kommen zu dir, wir rufen dich an. Und danke dir ganz herzlich dafür, dass du unsere Hoffnung bist, dass du der Retter bist. Ja, unser himmlischer Vater, du selber nennst dich hier Retter und du hast diesen Rettungsplan auch entworfen und durchgeführt. Und dein Sohn hat freiwillig sich bereit erklärt, Mensch zu werden und als Sündopfer dort am Kreuz für uns zu sterben und den Zorn von dir auf sich zu nehmen. Ach, wir wollen dir danke dafür, dass wir Hoffnung haben dürfen, weil wir einen Retter haben. Und dieser Retter ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Herr, vergib uns, dass wir so oft unsere Hoffnung setzen auf uns oder auf andere, auf Dinge, dass sie sich verändern oder wie auch immer wir es dann ausdrücken. Hilf uns noch viel mehr, dir zu vertrauen, kindlich dir zu vertrauen und zu sagen, der Herr Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Und von daher kann das Jahr 2020 eines werden, was wunderschön ist. Ja, Herr, du bist unsere Hoffnung und wir wollen dich loben und preisen darüber und beten dich an. Amen.